Elektrische Reporter.
Thomas Hören ist Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, hat den Lehrstuhl für Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Universität Münster inne und ist außerdem Mitglied in etlichen internationalen Gremien und Fachausschüssen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört das Urheberrecht in einer sich wandelnden Gesellschaft.
Wir sind in einer spannenden Phase, weil Urheberrecht war noch vor 10 Jahren eine Disziplin für einen ganz, ganz kleinen Kreis von Menschen. Ganz, ganz wenige haben sich damit beschäftigt. Das war was für schöne Künste, wenn man so will. Und seit 10 Jahren erleben wir, dass immer mehr Menschen sich für Urheberrecht interessieren. Ich nenne das immer als die Magna Carta des Informationsrechts. So, und das heißt, wir haben den Umbruch, dass wir jetzt nicht mehr so tun können, als würden jetzt ganz, ganz wenige Menschen, am besten die Musikindustrie in München klammheimlich mit irgendwelchen Experten irgendwas austüfteln, sondern wir müssen einen gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Prozess haben, wo darüber diskutiert wird, wie das Urheberrecht künftig sein soll. Und da müssen alle gleich und fair vertreten sein, vor allem eben die Nutzer. Wir haben das Problem, dass zurzeit in ganz Europa es keine Nutzervereinigungen gibt, die das Urheberrecht vertritt, also die Rechte der Nutzer auf freien Zugang zu Informationen. Es wären eigentlich die Verbraucherschützer, die gefragt werden, aber die sagen, wir sind eigentlich für Kühlschränke zuständig. Was ist der beste Kühlschrank, den man kaufen kann? Aber für die Frage, wie ein Urheberrecht auch im Interesse der Allgemeinheit aussehen kann, kümmern die sich nicht. Schon der Kampfbegriff geistiges Eigentum ist falsch. Der stammt aus dem 19. Jahrhundert, war damals schon falsch. Es gibt gar kein geistiges Eigentum, sondern nur erstmal nur intellektuelle Güter. Und das ist eine ganz komplizierte Frage, wem, was, wann, unter welchen Voraussetzungen gehört und wo zum Beispiel auch die Interessen der Allgemeinheit an einem freien Zugang zu Informationen liegen. Es gibt ganz viele Schranken im Urheberrecht, wo man was tun darf. Zum Beispiel darf ich zu privaten Zwecken kopieren. Und das würde am liebsten die Musikindustrie auch verbieten wollen, aber das geht eben nicht. Dahinter stecken Verfassungsgüter, wie zum Beispiel der freie Zugang zu Informationen. Wir haben verschiedene Probleme. Einmal, eine digitale Kopie ist eigentlich gar keine Kopie, sondern sie ist im Grunde ja genauso gut wie das Original. Das ist das eine. Das zweite ist, durch das Internet gibt es so viele Quellen, wo man Musik und anderen Content sich besorgen kann, dass man gar nicht mehr weiß, wie man es kontrollieren soll. Von der Ukraine aus kann man sich eben Musik besorgen und braucht dafür nichts zu zahlen. Schon bevor die CD überhaupt auf dem Markt ist, haben wir schon Quellen im Internet, wo man die Musik frei runterladen kann. Es gibt von den großen Künstlern gibt es ganz widerstreitende Stellungnahmen. Es gibt große Künstler, die sagen, da ist eine Sauerei, die Leute, die holen sich ganz einfach meine Musik und ich kriege da nichts von und die sogar die Anwälte beauftragen, macht was. Es gibt andere, die ja schon angefangen haben, auch freie Sachen ins Internet zu stellen und sogar dann gemerkt haben, dass sie davon sogar Vorteile haben. Also ich selber zum Beispiel habe ein Skriptum zu dem ganzen Gebiet, über das wir reden, Internetrecht, ins Internet gestellt, kostenfrei und gleichzeitig ein Buch dazu veröffentlicht bei einem Verlag. Das Buch ist ein voller Erfolg gewesen, also es beißt sich gar nicht so stark digital und analog, wie man vielleicht befürchtet. Und von da aus gibt es eben auch Künstler, die sagen, wir machen das sogar von uns aus, wir stellen erstmal da was rein und wir leben immer noch gut. Die Kreativen haben ja selbst das Problem, dass sie fassungslos davor stehen, vor einem Rechteverwerter, der sagt, ihr müsst mir jetzt einen Standardvertrag unterschreiben und alles abgeben. Ihr seid sozusagen die Hausklaven, so habe ich es damals auch in dem Blog im Internet genannt, die Hausklaven der Musikindustrie. Die sagen selber, es muss sich was ändern und ihr dürft nicht mehr, ihr als Rechteverwerter, uns als Feigenblatt benutzen für eure eigenen Interessen. Also sind die im Grunde auf der Seite der Nutzer, wenn man so will. Das heißt eben bei einem großen Dialog über eine Neuordnung des gesamten Informationsrechts. Das eine ist, dieses Prinzip Geiz ist geil, also man kann sich das billig oder kostenlos im Internet besorgen, also gehen immer mehr Kreise ins Internet und holen sich das Material. Das zweite ist, die Musikindustrie hat aber auch selbst Schuld. Jetzt kommt die große Frage, wo ist überhaupt die Qualität der Musik? Warum soll ich überhaupt bezahlen, zum Beispiel 20 Euro für eine CD, wenn ich nur ein Lied brauche? Dazu kommt noch, dass die Musikindustrie Sperren auf diese CDs zum Teil draufgepackt hat, sodass viele Nutzer sagen, was soll ich denn mit diesem Zeug, ich möchte das sozusagen frei haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die Musikindustrie immer brutaler mit ihren Künstlern umgeht. Das ärgert uns ja ganz besonders. Sie sagt immer, ja, wir tun ja was, wir sind die Kreativen, vertreten die Kreativen. Die werden aber mit Rechte-Buyout-Verträgen ausgezogen. Und ich glaube, in der Bevölkerung gibt es so ein Bewusstsein, ja, ihr seid ja gar nicht mehr die Kreativen. Wir würden ja bezahlen für unsere Lieblingsband wie die Toten Hosen oder so und sowas. Aber wir bezahlen noch nicht für irgendeine EMI oder einen Großkonzern wie Sony. Da haben wir gar keine Lust drauf. Dann besorgen wir uns den einzelnen Titel so aus dem Internet. Die Musikindustrie hat natürlich letztendlich insgeheim auch kein Interesse daran, die ganzen Kids zu bestrafen, die 16 Jahre alt sind oder 12 Jahre alt sind, die auch gar kein Geld haben sozusagen. Wie soll man die bestrafen? Und seit 1. September wissen wir auch, dass die Kids als Strafgebühr nur noch 100 Euro maximal bezahlen müssen. Also von da aus, das Interesse ist weg. Die Musikindustrie, die kommt jetzt zu uns zum Gericht und sagt, wir wollen gar nicht mehr die Kids, wir wollen die Host-Provider, Access-Provider, also die, wir nennen die vornehm die Intermediäre. Die Leute, die den Zugang zum Internet vermitteln und die das Zeug sozusagen in einem großen Topf wie YouTube bereithalten, die wollen wir jetzt in die Knie zwingen. Die haben auch Geld und da müssen wir sehr sorgfältig überlegen, ob wir wirklich das Tor aufmachen, dass wir jetzt alle Intermediäre im Internet auf einmal verantwortlich machen für Musikpiraterie. Ja, wir müssen sogar eine Dreierabwägung machen. Das wird oft verkannt im Urheberrecht. Wir müssen auf der einen Seite gucken, die Kreativen selbst, über die ja kaum geredet wird im Urheberrecht. Die werden immer nur vorgeschoben. Die Rechteverwerter, wie die ganz großen Majors wie Sony, BMG und so weiter. Und natürlich drittens die Nutzer. Und wir müssen ein Gleichgewicht herstellen zwischen den verschiedenen beteiligten Interessen. Und das, was uns natürlich nicht gefällt, ist, wenn dann einer in diesem Dreieck sagt, ich bin der Wichtigste, nämlich der Rechteverwerter. Ihr müsst euch nur um mich kümmern. Das werden wir als Richter nicht zulassen. Da versuchen wir dann die Balance eben dann Case to Case wiederherzustellen. Bei der Kulturgebühr, das wäre klasse, dann würde man eben 10 Euro, 15, 20, 30, vielleicht sogar 50 Euro im Monat bezahlen und hätte den gesamten Internetbereich frei. Man kann sich dann Musik runterladen. Das Problem ist nur, dass dann diese Gebühr natürlich auch den Künstlern zugutekommt, den Kreativen. Und die Musikindustrie hat nun an allem Interesse, nur nicht daran, dass die Kreativen Geld bekommen. Die möchte gerne sozusagen 100% des Topfes. Und das ist natürlich bei einer Kulturflatrate nicht so einfach machbar. Wir haben wenig Alternativen in der ganzen Diskussion. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben es ja noch nie ausprobiert. Auf jeden Fall wäre es eine geschickte Möglichkeit, den ganzen Peer-to-Peer-Bereich, also das Runterladen von Musik zu legalisieren, Runterladen von Filmen, das Nutzen von Fernsehen, da sind wir bei der Fernsehgebühr und Radio, und das in einen großen Topf. Und das kann man alles mit einer Gebühr erschlagen. Also die Grundidee von Creative Commons ist klasse und die ist eigentlich auch sehr alt. Die gab es sogar schon zu Klopstock-Zeiten, so ein Dichter aus dem 17. Jahrhundert. Der hat das auch schon versucht zu machen. Ich halte das für eine wichtige Diskussion. Ich glaube nur nicht so ganz an den Erfolg, weil es ist noch ein ganz kleines Pflänzchen. Die Regulierungen, die dahinter sind, also die Vertragswerke dafür, sind auch kompliziert. Aber dahinter die Frage, hinter Creative Commons, nämlich Open Content, dass zum Beispiel immer mehr Wissenschaftler freien Content ins Internet stellen, das wird ein Trend sein, der lässt sich nicht mehr einfach rückgängig machen und ist eine sinnvolle Alternative, gerade gegenüber den viel zu mächtigen Verlegern. Die Politik ist furchtbar zurzeit. Also es ist ein Trauerfeld und der berühmte Begründer ja von Creative Commons, Lawrence Lessig, ein Professor in den USA, hat sich ja gesagt, ich mache kein Urheberrecht mehr. Er hat von einem Tag auf den anderen alles geschmissen, weil es so unfair ist. In der Tat hier auch. In Berlin und in Brüssel reagieren nur zurzeit die Leute, die Rechteverwerter vertreten. Das heißt, gehört werden nur Sony, BMG und die anderen. Mit immer mehr Forderungen, wilden Sachen, Ausdehnung von Schutzrechten auf 95 Jahre wollen sie sogar noch haben und. Es ist frustrierend. Und ich hoffe, dass sich das sozusagen mal politisch irgendwann ändert. Aber wenn wir so schwach sind bei den Kreativen und so schwach sind bei den Nutzern und ihren Vereinigungen, wird sich in absehbarer Zeit weder in Berlin noch in Brüssel irgendwas ändern.
Elektrischer Reporter.